Verena, ich habe ein Problem und wir müssen es jetzt einfach mal ganz kurz zusammen lösen. Ich hatte im November 2-Jähriges hier in dieser Wohnung und seit diesen 2 Jahren stehen jetzt hier bei mir 2 Umzugskartons rum, voll mit Manga und ich weiß nicht, was ich damit machen soll, weil das sind so random Serien, entweder Einzelbände, uralt oder so random Bände mittendrin. Ich habe hier zum Beispiel Gravitation Band 3, Hagane Band 1 oder von Judith Park, Y Square, Gun Blaze West Band 3, Sexy Puzzle 4. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich da dran gekommen bin, ob ich die mal irgendwann bei Rebuy bekommen habe oder vielleicht sind die auch noch von Fanpaketen, die ich irgendwann früher mal bekommen habe. Was mache ich damit, Verena?
Weiß, das ist genau das Schwierigste, was du halt haben kannst. Alte, einzelne Bände, ja. Total aus dem Zusammenhang gerissen. Die Ankaufsplattformen wollen die halt nicht haben. Fans machst du damit auch keine Freude. Selbst wenn du sagst, du machst Verlosung oder sowas und verschenkst die Sachen alle, dann nehmen sie halt jemand anderen den Platz weg, weil die halt auch nicht komplett kriegen. Und es lohnt sich für sowas dann nicht. Wenn du das haben möchtest, dann kaufst du die Reihe nochmal komplett gebraucht. Es ist günstiger, als wenn du versuchst, das zu vervollständigen. Ich muss mal dazu kommen und mit dir zusammen diese Kiste durchgehen und dann so.
Ja, bitte.
Und dann schmeißt man die Hälfte weg wahrscheinlich.
Ja, das ist ja genau mein Problem, weil ich mir denke, ich möchte es nicht wegschmeißen. Es würde mir wirklich das Herz zerreißen, Mangas wegzuschmeißen, aber ich denke mir wirklich, also das ist so ein Trash. Ich weiß gar nicht, ob die allermeisten, die uns hören, Hagane überhaupt noch was sagt. Ich habe das auch damals, random story, als das damals rausgekommen ist, habe ich mir irgendwann mal einen Band gekauft, weil das ab 16 war und ich dachte, alles, wo ab 16 draufsteht, ist halt Fiki-Fiki, aber ist kein Fiki-Fiki, ist einfach Action. Und der Rest, ich weiß nicht, was habe ich hier? Blood plus C, Sexperimente, Futabas höchst seltsame Reise, Band 3, Crown Band 3, es ist wirklich so random stuff. Ich habe schon überlegt, wie du sagst, ob ich es verschenke, aber niemand will es haben. Dann habe ich überlegt, ob ich es an eine Bücherei gebe, aber was sollen die damit? Dann habe ich überlegt, ob ich es in einen Bücherschrank stecke, will aber im Bücherschrank wahrscheinlich auch keiner haben und dann verrottet es da und wahrscheinlich wird es am Ende doch im Altpapier landen. Und ich denke mir aber seit 2 Jahren, vielleicht kommt ja doch noch voll die erhellende Idee, was ich damit machen kann, aber irgendwie kommt nichts.
Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
Hello, 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 Buddy Peoples. Es ist der 1. Dezember und hier sind Mike und Verena für euch.
Hallo.
Wenn ihr mich schon länger kennt, dann wisst ihr, dass ich Veränderungen liebe und neue Dinge ausprobieren. Und deswegen gibt's ab heute eine kleine Änderung im Sounddesign von Otaku. Wir wollen euch nämlich einen Platz geben, um wirklich alles loszuwerden, was euch rund um das Thema Manga und Anime beschäftigt. Und deswegen leiten wir ab jetzt nicht mehr von einem Thema zum nächsten über, sondern unsere Themen hier im Podcast werden jetzt mit Sprachnachrichten von euch getrennt. Das klingt im ersten Moment wahrscheinlich erstmal ungewohnt für viele von euch. So ist es ja immer, wenn sich irgendwas verändert. Aber gebt dem neuen Sound super gerne eine Chance und dann bin ich mir ganz sicher, dass ihr das auch super finden werdet. Ihr könnt ja heute einfach schon 4 Sprachnachrichten bei uns in der Folge hören. Und damit wir das auch in den nächsten Folgen weitermachen können, brauchen wir euch. Deswegen schickt mir bei Instagram super gerne eine Sprachnachricht als DM zu allem, wirklich allem, was euch im Manga- und Anime-Bereich gerade beschäftigt. Ihr könnt zum Beispiel von einem Manga erzählen, den ihr gerade gelesen habt und unbedingt empfehlen wollt. Ihr könnt euch über etwas aufregen oder auch freuen, was euch gerade beschäftigt. Ihr könnt eine lustige Geschichte erzählen, die euch passiert ist. Also wirklich einfach alles, was irgendwie mit Manga und Anime zu tun hat. Ein paar Beispiele, wie das klingen kann, hört ihr ja dann heute schon im Podcast. Und ich bin wirklich super gespannt, was da so von euch kommt und würde mich auch wirklich riesig freuen, wenn so viele von euch wie möglich hier Teil von Otaku werden. Yeah, so Verena, zu dir. Ich habe wieder das Zitat der Folge für dich und ich bin super gespannt, ob du den Manga erkennst, aus dem das ist und über den ich jetzt mit dir reden möchte. Obwohl, ich muss ehrlicherweise zugeben, es ist ein sehr fieses Zitat, weil das könnte echt gefühlt aus jedem Manga sein. Aber ich glaube an dich. Also, das Zitat lautet, meine Geschichte fängt jetzt erst an.
Ja, es ist natürlich total eindeutig, welche Serie das ist. Nein, Ich habe eine Idee.
Ja.
Das liegt halt einfach daran, dass du nicht so unglaublich viel liest. Und das Letzte, stimmt, was du mir geschickt hast, war ein Bild aus Yu-Gi-Oh! Deswegen würde ich jetzt einfach mal vermuten, kommt das in Yu-Gi-Oh! Vor? Vielleicht.
Ja, oh mein fucking Gott. Ich muss mir abgewöhnen, dir immer irgendwelche Sachen zu schicken, was ich gerade so lese, weil wie du sagst, es ist ja wirklich schlimm, weil ich einfach zwischen unseren Folgen immer nicht so viel Verschiedenes lese, aber du hast absolut recht. Es ist aus Yu-Gi-Oh! Das ist ja, ich glaube, letzten Monat oder so der Abschlussband rausgekommen und ich hatte bis Band 11 in Massiv gelesen und habe dann in einem Rutsch jetzt das ganze Finale durchgelesen und oh mein Gott, Verena, ich habe so viel Redebedarf. Yu-Gi-Oh! War so eine Reise für mich und auch so total krass durch die Emotionen. Ich beschreibe dir das jetzt mal. Ich habe mit Yu-Gi-Oh! Angefangen. Das erste hat ja mit Duel Monsters gar nichts zu tun. Da ist er ja erstmal so, kriegt das Millenniums-Puzzle und ist dann so der Rächer, der mit seinem zweiten Personality, diesem anderen Ich, auf Rache geht und Leute, die Schlimmes getan haben, anderen Kacke angetan haben, dann in Spielen herausfordert und sowas. Und da hatte ich so nostalgische Flashbacks. Das hat echt Spaß gemacht beim Lesen. Und dann kam mein absoluter Lieblings-Arc forever and for always from Yu-Gi-Oh! Königreich der Duellanten. Oh mein fucking Gott, ich liebe diesen Arc so sehr. Der ist einfach so durch und durch gut. Ich habe den einfach damals, als er rausgekommen ist und bei RTL 2 lief, habe ich ihn schon so gefeiert und gefühlt. Da sind die besten Duelle drin. Da sind so geile Personalities drin. Und dann einfach dieses Ding mit Pegasus im Castle, mit dem Großvater, der in die Karte reingesogen wird, mit diesen Seelenkarten. Das ist einfach so durchgehend spannend und toll, toll, toll. Ich liebe diesen Arc so sehr. Danach, oh mein Gott, wenn ich jetzt nichts durcheinander werfe, kommt ja dann schon Battle City. Und da hatte ich so einen Durchhänger direkt. Das war richtig krass. Ich bin gar nicht in den Arc reingekommen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh ja, irgendwie ist es so ein, das ganze Battle City Ding ist ein kompletter Abklatsch von Königreich der Duellanten. Das ist irgendwie, klar, nochmal ein bisschen andere Settings, die Kämpfe sind ein bisschen anders und die Götterkarten kommen halt noch dazu, aber irgendwie fühlte sich alles an, als wäre nochmal haargenau das Gleiche und deswegen ist auch für mich, von den Dual Arcs ist Battle City für mich der absolut schwächste aus. Oh, das hatte ich ja schon mal in der Folge hier erzählt. Der große finale Endkampf mit den Götterkarten. Absolut episch, großartig, total geil. Fand ich mega gut. Und dann gibt es ja ganz am Ende, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe was vergessen, aber ich glaube nicht, kommt ja dann dieser Arc, in dem sich alles ums alte Ägypten dreht, in dem man dann diese Reise zurück in die Erinnerungen vom Pharao macht. Da will ich jetzt gar nicht zu viel drauf eingehen, weil ich glaube, das könnte für manche jetzt irgendwie ein Spoiler sein. Und ich habe das Gefühl, Königreich der Duellanten und sowas, das ist Battle City, das sind so die total bekannten Arcs. Aber dieser Ägypten-Arc hat vielleicht noch nicht jeder gelesen, deswegen spare ich mir jetzt zu detailliert darauf eingehen. Aber da habe ich gedacht, obwohl der so intensiv in die Geschichte geht und man so viele Background-Infos bekommt, zu wie die Karten entstanden sind, wie der dunkle Magier entstanden ist, woher der weiße Drache kommt und sowas. Also total spannende Einblicke eigentlich, was es mit der Vergangenheit des Pharaos zu tun hat, wie die Millenniums-Gegenstände entstanden sind, wie die Götterkarten entstanden sind. Da sind so viel Background-Infos drin und eigentlich müsste es so unfassbar spannend sein. Aber ich habe den nicht gefühlt, Verena. Ich weiß nicht warum. Hast du den schon gelesen?
Ich habe es nicht gelesen. Ich habe den Anime geguckt und für mich hat Yu-Gi-Oh! So ein bisschen in die ganze Manga-Bubble vor mittlerweile fast 7 Jahren zurückgeholt. Ja, der Pharao war die allererste hochwertige Figur, die ich mir gekauft habe, weiß ich noch. Und ich würde mir so sehr die japanische Sprachfassung als Anime wünschen. Die gibt's nicht. Das ist der deutsche Anime von Yu-Gi-Oh! Hat nur die deutsche Synchro und dementsprechend halt auch die, ist das dann die US-Version vom Ton oder von der Musik her? Und die japanische Version unterscheidet sich. Das sind ja die Namen anders. Im Manga sind ja auch die Namen anders. Die heißen ja nicht Thea und Tristan und so, sondern das sind dann Junuchi und ich weiß gar nicht mehr, wie das Mädchen heißt.
Anzu, glaube ich.
Anzu, ja, genau. Und ich liebe die Original-Opening-Songs aus dem Japanischen. Ich weiß nicht, ich habe nämlich damals komplett Yu-Gi-Oh! Auf Japanisch mit Untertitel irgendwie geguckt, weil ich unbedingt die Originalfassung sehen wollte. Und ich habe mich richtig auf diesen finalen Arc, auf diesen Ägypten-Arc gefreut. Ich hatte vorher meinen Durchhänger, weil nämlich vor dem Ägypten-Arc kommt nämlich nochmal so ein Filler-Arc mit irgendwie 30, 40 Folgen oder so. Es hat sich ewig angefühlt. Dieser andere Filler-Arc, den finde ich ja nicht ganz okay mit dieser Cyberworld. Aber
mit Noah, richtig.
Aber den letzten Filler-Arc da, dessen Namen ich auch schon wieder vergessen habe von diesem Antagonisten da, das war so öde, boah. Da habe ich mich echt durchgequält durch diese 30, 40, 50 Folgen und dann den finalen Arc, ich habe den so gefeiert. Ich habe jedes Mal beim Opening, ich habe so laut mitgesungen, so dass ich den ganzen Text auswendig kann.
Oh mein Gott, ich sehe dich da, Verena, wie du da auf der Couch sitzt und yeah. Kannst du das mal ansingen?
Nein, ich singe das nicht anders. Ich bin nicht Rieke, ich kann das nicht.
Oh, schade. Mich würde mal interessieren, wie ist bei dir das Ranking der Staffeln? Was wäre so deine Highlight-Staffel und welche sagst du ist die schwächste? Außer die Filler, die zählen wir nicht mit.
Also ich feiere halt diesen Ägypten-Arc, aber das liegt auch daran, dass ich den noch nicht satt gesehen habe, weil der auch im Fernsehen, glaube ich, nicht so häufig lief. Weil früher RTL 2 neigte immer dazu, dass man die Serie wieder von vorne anfängt, obwohl man noch gar nicht das Ende gezeigt hat, so ungefähr. Also ich feiere diesen Ägypten-Arc, ich feiere Battle City, aber mich stört es bei Battle City, dass der halt unterbrochen ist. Also dass halt mittendrin auf einmal der Cut kommt mit dieser Cyberworld und dann geht es halt erst weiter. Deswegen macht es den Arc so ein bisschen kaputt und natürlich Königreich der Duellanten. Ich habe Pegasus früher nicht so gefühlt. Den fand ich irgendwie immer nicht so cool. Also ich fand Marik immer viel cooler und diese Hintergrundgeschichte aus Ägypten, die habe ich sowieso total gefeiert und dann deswegen ist eigentlich so... Genau andersrum.
Ich wollte gerade sagen, das ist das komplette Gegenteil. Wie witzig ist das denn?
Also ich werde, wenn ich Yu-Gi-Oh! Nochmal sehe oder lese, Nostalgie-Schalter wird sofort umgelegt und ich werde das total fühlen und total feiern.
Ja, ich glaube auch das Geile bei Yu-Gi-Oh! Ist einfach, du kannst ja auch mittendrin anfangen. Du kannst einfach bei jedem random Arc anfangen, auf den du gerade Bock hast, weil du bist sofort einfach in der Geschichte drin und kannst da weiterlesen. Also ich finde, man kann als Fazit sagen, Yu-Gi-Oh! Ist eine wirklich tolle Serie, die eine große Bereicherung für jede Sammlung ist, die man einfach mal rausnehmen kann und lesen kann, wenn man Lust hat. Und ich finde richtig cool, dass diese Massivausgabe jetzt rausgekommen ist und jetzt auch abgeschlossen ist. Weil als Yu-Gi-Oh! Damals rauskam, das hatte ich ja damals im Interview mit Kai-Steffen Schwarz, als ich den mal im Interview hatte, da hat der ja erzählt, dass so gut wie niemand die hinteren Bände von Yu-Gi-Oh! Noch gekauft hat, dass die alle, als Yu-Gi-Oh! So diesen Hype hatte, haben mit den ersten Bänden angefangen und dann nach und nach ist das alles weggebrochen. Deswegen ist die Serie auch irgendwann nicht mehr nachgedruckt worden und die hinteren Bände sind in relativ kleiner Anzahl gedruckt worden. Und deswegen bin ich mir doch relativ sicher, außer die Leute, die jetzt den Anime komplett geguckt haben, dass ganz, ganz viele das Ende von Yu-Gi-Oh! Noch nie gelesen haben und jetzt zum allerersten Mal in der Hand haben. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass ich das jetzt zum allerersten Mal richtig gelesen habe. Ich glaube, ich hatte mal eine englische Ausgabe von den Mangas mir schon mal gekauft. Die habe ich aber inzwischen auch wieder verkauft und da habe ich das mal so grob drüber gelesen, aber das war jetzt wirklich das erste Mal, dass ich das Finale gelesen habe und ja, schon very strange. Also es lohnt sich, Yu-Gi-Oh! In die Sammlung zu stellen, auch wenn das nicht immer ein absolutes Highlight ist und zwar auch so ein paar Downs hat, ist das eine Serie, die einfach nur Spaß macht zu lesen.
Hi, ich bin Juna Angel. Momentan habe ich wieder so diese Phase, dass wieder Winter ist und mein Herz wieder für Yuri und Eis zu schlagen beginnt. Und ich überlege wieder, diese 12 Folgen nochmal zu gucken. Und gleichzeitig denke ich mir immer wieder, wann kommt endlich dieser Film, der uns so lange versprochen wurde, ist. Und ich heul bald, weil ich immer wieder weiß, dass dieses Studio immer wieder super große Serien holt und gleichzeitig diesen Film nie fertig macht.
Mike, ich habe mir eine Challenge gesetzt. Ich ziehe das jetzt durch. Also pass auf, ich werde One Piece komplett lesen mit der Bedingung, jeden Tag mindestens einen Band, bis ich aktuell bin. Also aktueller deutscher Stand.
Ja, habe ich in deiner Story gesehen, mega.
Ja, also ich bin jetzt bei Band 10. Heute lese ich Band 11. Ja,
trotzdem. Aber das heißt ja, du hast mehr als jeden Tag einen Band gelesen, oder?
Ja, ich hatte am ersten Tag, hatte ich dann irgendwie direkt 4 oder 5 Bände gelesen. Aber seitdem halt jeden Tag ein. Und da musste ich auch schon mich so ein bisschen ja zu zwingen, weil ich halt sonst gesagt hätte, ach komm, ich bin müde, ich schlafe jetzt lieber oder sowas in die Richtung. aber dann wird das halt nichts. Und ich habe One Piece habe ich halt nie richtig angefangen, weil ich halt immer so denke, boah, das sind über 100 Bände, da liest du halt so lange dran und du liest halt dann die ganze Zeit nichts anderes, weil man sich ja dann auf die eine Reihe halt dann noch konzentrieren würde. Aber mich stört das halt, weil das jetzt schon seit Jahren so geht, dass ich deswegen One Piece nicht lese. Und auch in meiner Manga-Sammlung, das ist halt einfach, das sind so 100 ungelesene Bände und das hasse ich mittlerweile richtig. Und jetzt habe ich mir halt gesagt, okay, ich habe es halt einmal auf Instagram gepostet, das heißt, ich habe es offiziell gemacht.
Und jetzt hast du es auch noch im Podcast erwähnt.
Ich habe es dann noch im Podcast erwähnt, ich will mir ja nicht die Blöße nicht geben, dass am Ende dann im März heißt, und Verena, wie fandest du One Piece bisher? Und ich dann so, ja, ich habe nach Band 30 habe ich abgebrochen, weil ich keine Lust mehr hatte oder so. Das soll mir nicht passieren. Deswegen, genau, jetzt jeden Tag mindestens einen Band. Ich gehe aber davon aus, dass wenn ich mal ein gutes Wochenende habe, dass ich dann natürlich auch mehr lesen kann. Habe auch schon überlegt, dass ich dann zum Beispiel mal so eine Romance-Reihe, die kann man auch, glaube ich, ganz gut parallel lesen, wenn ich dann auch mal noch eine andere Geschichte halt haben möchte. Ich bin halt dann nur, was so diese Battle-Shonen angeht, ich glaube, da würde ich halt jetzt keinen anderen parallel lesen, solange bis ich bei One Piece aktuell ist, bin. Also jetzt habe ich so praktisch gerade so ein bisschen die Netflix-Realfilm-Serie nochmal nachgelesen. Und es ist halt echt verblüffend, weil es ist halt einfach so komplett anders. Also,
aber also nur nochmal für meinen Hinterkopf, du hattest One Piece noch nie vorher auch nur angelesen?
Doch, ich hatte es angelesen, aber es ist bestimmt schon 2 oder 3 Jahre her, die ersten beiden Schuba. Also die ersten beiden Arcs habe ich gelesen.
Das heißt, das ist jetzt ein Reread noch für dich?
Es ist ein Reread, aber mein Gedächtnis war so schlecht, dass ich von der Netflix-Realfilmserie dachte, das sei eine 1-zu-1-Umsetzung.
So. Ja, und wie, jetzt erzähl, wie war's?
Also bisher ist es ganz unterhaltsam. Also jetzt gerade fand ich es halt interessanter, es mit der Netflix-Realfilmserie zu vergleichen, weil ja zum Beispiel diese Arc mit Buggy the Clown, es war schon, fand ich, ziemlich anders. Oder das mit Kaya und wie sie halt Lysop kennengelernt haben, dieser Kampf gegen Captain Black, der war auch komplett anders. Dann hatten sie im Prinzip, haben sie auch so eine ganze Gruppe Piraten rausgestrichen, diese in der Barité, wo sie Sanji halt kennenlernen. Da waren eigentlich erst ganz andere Piraten und Along haben die erst viel später getroffen. Das war auch so, es war einfach alles anders. Also so die wesentlichen Punkte, das stimmte überein, weil das auch das war, was ich mich halt erinnern konnte. Aber die ganzen Details waren halt anders. Deswegen, jetzt kann ich so ein bisschen mehr verstehen, dass halt die One Piece Fans sich, glaube ich, ein bisschen darüber ärgern, dass halt so viel abgeändert wurde und dass es eigentlich nur noch so ganz grob halt ungefähr die wesentlichen Punkte sind. Und es stimmte nur mit meinem lückenhaften Gedächtnis überein, weil ich mich an kaum noch was erinnern konnte. Ich finde den Humor halt irgendwie ziemlich cool. Also in der Realfilmserie war Ruffy ja schon als sehr naiv irgendwie dargestellt. Aber also im Manga, der übertrifft ja wirklich alles. Ich glaube, er sagt sogar in einem Satz halt, dass er bei Lysop halt lügen kann. Also der eine kann das, der andere kann das, der andere kann das, was er halt alles nicht kann. Und Lysop kann lügen. Und Ruffy, der kann echt nicht lügen. Es ist so, der ist so unendlich ehrlich. Es gibt teilweise wirklich sehr lustige Situationen. Ich glaube, One Piece ist Anfang 2000er entstanden, ne? Oder aus den 90ern. Es ist schon so ein richtiger Oldschool-Vibe. Also das muss man schon sagen. Also so von den Charakteren her, das ist halt alles noch sehr eindimensional. Also jeder hat halt so sein Extrem, was ihn halt so ein bisschen auszeichnet. Und die Charaktere sind halt noch nicht so richtig vielschichtig, aber ich glaube, das kommt alles noch.
Also von deiner Erzählung jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, dass du gar nicht so euphorisiert von dieser Serie klingst.
Nee,
das
bin
klingt
ich
so,
auch noch nicht.
Findest
es ist halt, ich
nett.
Kenn, bisher finde ich es ganz nett, aber also ich habe ein bisschen Panik, so vor dem Band 59, glaube ich, ist es. Alle, die wissen, was da passiert ist, die werden mich, denke ich, verstehen. Das war auch damals der Knackpunkt. Also ich habe damals ja aufgehört, weil ich wurde gespoilert. Also dass halt etwas passieren wird, was in der One Piece Community sowieso jeder weiß und wahrscheinlich weiß es auch so gut wie der andere, aber ich wusste es halt irgendwie nicht. Und dann ist das halt ein Punkt, den ich halt eigentlich nicht lesen möchte, aber da muss ich da ja durch, weil sonst würde ich ja meine Challenge verlieren. Deswegen, den Band kann ich ja nicht einfach auslassen.
Ich erinnere mich, dass mal ein Follower von mir geschrieben hatte, dass man One Piece den Anfang so ein bisschen durchhalten muss und ab Band, ich glaube, er hat gesagt, ab Band 16 oder so geht's richtig los. Also genau bis da, bis wohin ich gelesen habe. Und ich bin richtig gespannt, weil es kann ja dann nicht mehr lange dauern. Dann hast du den Band durch und dann müsste es ja dann richtig losgehen für dich und du müsstest so richtig voll in die One-Piece-Welt reingezogen werden. Und dann bin ich echt gespannt, ob die One-Piece-Leidenschaft dich auch kriegt oder ob du sagst, ja, es ist eine ganz nette Serie, aber mehr auch nicht.
auf jeden Fall, für mich gehört es halt dazu, dass ich das jetzt auch mal lese und ich habe die Bände ja gekauft, also.
Siehst du eigentlich wirklich auf jeden Fall durch, no matter what, wie kacke du die Serie irgendwann findest und selbst wenn du sagst, boah, ich fühle es einfach gar nicht, du ziehst durch, bis auf aktuellen Stand zu lesen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sie irgendwie richtig kacke finden werde.
Okay.
Ja, ich ziehe das durch, fertig, ich bin ganz entschlossen, ich ziehe das durch.
Okay, wir nehmen dich beim Wort.
Hallo Verena und Mike, können wir mal bitte über Neon Genesis Evangelion sprechen? Wie cool ist dieser Manga? Ich habe ihn jetzt erst in der Perfect Edition gelesen und ich finde, der ist so krass. Der hat eine dramatische Story, sehr, sehr viel Emotionen, ist spannend meiner Meinung nach und so viele krasse Wendungen. Also ich finde es obergenial. Das hätte ich nicht erwartet, weil ich eigentlich so Mecha-Mangas nicht mag. Also beispielsweise The Candidate of Goddess war einfach Schrott dagegen. Da war das hier um Längen besser.
Es ist so interessant, was sich manchmal aus Gesprächen für Offenbarungen irgendwie ergeben. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war in der letzten oder vorletzten Folge, da hast du ja erzählt, dass du die ganzen Papertoons-Neuheiten im Ultraverse-Shop bestellt hast und so viel Geld da ausgegeben hast und gar nichts von Ultraverse bestellt hast. Und daraufhin habe ich ja dann irgendwie gedacht, hä, aber warum verkauft denn Papertoons über den Ultraverse-Shop? Und dann hattest du mich ja aufgeklärt und meintest, ja, Ultraverse ist irgendwie bei Papertoons investiert. Und es hat mich nicht losgelassen. Ich finde das so interessant. Was wusstest du vorher darüber? Wusstest du einfach nur, dass die da irgendwie drin sind? Oder was war dir vorher bewusst?
Also ich wusste, dass die prozentual an Papertoons beteiligt sind.
Ja, total interessant. Mir sind da auch super viele Fragen direkt in den Kopf gekommen. Also zum Beispiel, ist das jetzt auch so eine Verbindung, wie Carlsen sie mit Hayabusa oder Sea Lines hat? Also, dass das eigentlich hundertprozentige Tochterfirmen sind, nur mit halt einem anderen Label drauf? Oder laufen die Verlage einfach parallel nebeneinander her? Und die Frage ist ja auch, hat das Einfluss auf das Programm? Also wollen Ultraverse und Papertoons sich da in Zukunft irgendwie absprechen bei der Programmauswahl, dass Ultraverse sagt, okay, Papertoons macht jetzt alle Webtoons und wir ziehen uns da raus oder wir teilen das Genre auf, also die einen machen, keine Ahnung, Boys Love und die anderen die Fantasy-Sachen oder irgendwie sowas oder laufen die beiden Verlage komplett unabhängig nebeneinander her und bitchen sich dann vielleicht auch um irgendwelche Lizenzen und was ich mich auch gefragt habe, unterstützt das Ultraverse-Team dann Papertoons auch bei verschiedenen Sachen. Ultraverse hat ja zum Beispiel auch eine große Marketingabteilung. Hilft das Team da jetzt auch, Sachen von Papertoons zu vermarkten, wenn sie ja sowieso schon über den Webshop von Ultraverse verkauft werden? Also Fragen über Fragen. Und deswegen, damit wir da nicht wieder rumspekulieren, habe ich einfach mal nachgefragt und habe da auch eine Sprachnachricht zu für euch. Die erste ist von Lea von Papertoons. Sie leitet den Verlag mit dem Micha zusammen.
Papertoons ist kein Imprint von Ultraverse. Wir arbeiten wirklich als zwei komplett separate Verlage. Allerdings war Jocaps eben vor 2 Jahren, als wir gegründet haben, so nett zu uns, uns eine Starthilfe zu geben. Und die kam eben in Form eines Investments von der Ultraverse GmbH. Das heißt, es gibt Anteile von Papertoons, die Ultraverse gehören und der Rest gehört Micha und mir in gleichen Anteilen. Als Privatleute ohne großartige Ersparnisse hätten wir so eine Gründung sonst niemals stemmen können. Ein viel wichtigerer Teil von der Starthilfe von Ultraverse war aber die Unterstützung im Vertrieb. Also das Vertriebsteam von Ultraverse verkauft zusammen mit ihren eigenen Büchern eben unsere Bücher mit in den Handel ein. Und das ist eine riesige Hilfe für uns, weil wir als kleiner Verlag es sonst gar nicht so breit gefächert in den Handel geschafft hätten, direkt zum Start. Ein weiterer Teil davon ist, dass wir unsere Bücher im Ultraverse Webshop mitverkauft haben. Das wird aber, sobald der eigene Papertoons Webshop dann startet, sich auch wieder ändern. Ansonsten kooperieren wir hier und da vielleicht mal für Webtoon-Marketing-Aktionen. Wir haben dasselbe Interesse daran, Webtoons generell zu stärken und im Handel sichtbarer zu machen. Aber wir arbeiten oft an der Lizenzfront wirklich komplett unabhängig voneinander. Das heißt, manchmal konkurrieren wir auch um Lizenzen unwissentlich. Wir haben da keine Absprachen irgendwie, was kostet was oder wer kriegt welche Lizenz oder welche Genre. Wir haben uns da den Markt jetzt nicht aufgeteilt. Ich denke, so ein bisschen Konkurrenz tut einem auch gut oder tut den Markt gut. Das heißt, die Kooperation findet tatsächlich nur an der Front statt am Buchhandel, dass man da halt gemeinsam die Webtoons groß macht und nicht so sehr an der Lizenzfront in Richtung Korea. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum Jo bzw. Ultraverse einem potenziellen Konkurrenten eine Starthilfe gegeben hat, dann fragt ihn vielleicht am besten selbst. Letztendlich ist es so, dass es einfach so viele tolle Webtoons auf dem Markt gibt, die eben auch in Deutschland gut funktionieren können Und Ultraverse kann die Nebenleben alle selber veröffentlichen. Und ich denke, dass Jo uns deswegen einfach eine Chance geben wollte, in so einem neuen, aufregenden Bereich mitzumischen. Und dafür sind wir ihm sehr dankbar.
Ja, und die Aussage, dass wir Jo doch einfach selber fragen sollen, warum er mit Ultraverse Papertoon unterstützt, habe ich mir natürlich auch nicht zweimal sagen lassen. Und er hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt.
In der Tat sind wir Co-Gesellschafter in dem Verlag. Warum haben wir das gemacht? Warum schafft man sich eigene Mitbewerber im Markt? Das ist, glaube ich, ganz leicht zu erklären. Der Manga-Markt und Webtoon-Markt in Summe ist im Moment im Prinzip in zwei Lager geteilt, würde ich mal sagen. Es gibt halt sehr große Verlagsgruppen mit sehr viel Geld, die versuchen mit sehr viel Geld den Markt in ihre Richtung zu lenken. Und es gibt auf der anderen Seite sehr engagierte Leute, die gute Ideen haben zum Markt und Dinge verändern wollen mit viel Liebe zu dem Medium. Und uns liegt daran, dass es möglichst viele von denen gibt, die mit viel Liebe zum Medium da unterwegs sind. Und ich hatte Michael und Lea kennengelernt während ihrer Zeit, als sie in Verantwortung für Manga Kult, für den Inhalt von Manga Kult des Programms waren, habe gesehen, was sie da bewegt haben. Und als die beiden dort ausgestiegen sind, haben sie mir irgendwann davon erzählt, dass sie am liebsten einen eigenen Verlag gründen würden, aber nicht so richtig wissen, wie sie das finanziell stemmen sollen. Und uns ging es in dieser Zeit ganz gut. Und wir hatten die finanziellen Mittel, das ein bisschen zu unterstützen. Und deswegen haben wir das gemacht. Das bedeutet in der Praxis aber tatsächlich eigentlich nur, dass wir da finanzielle Unterstützung gegeben haben. Dass wir, glaube ich, auch helfen konnten dabei, dass Papertoons im Buchhandel sehr schnell, sehr breit überall verfügbar waren, weil wir auch vertrieblich die Kollegen betreuen und ihnen helfen und unter die Arme greifen. Also das heißt, unser Verkaufsteam verkauft das Programm von Ultraverse und das von Papertoons ein. Und dadurch waren die Bücher sehr schnell überall. Dann haben wir sicher noch ein paar Ratschläge gegeben oder geben können dazu, wie man so eine Firma gründet, was dabei zu beachten ist. Kontakte zu bestimmten Partnern hergestellt, die wir haben im Bereich Drucken, aber auch auf anderen Dingen. Und trotzdem läuft das Ganze inhaltlich am Ende völlig, völlig unabhängig. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zum Beispiel zu dem Engagement bei Carlsen in seinen verschiedenen Labels Hayabusa und C-Lines. Das sind ja alles hundertprozentige Töchter von Carlsen. Also das heißt, die sind eigentlich Carlsen. Auf den Büchern steht noch was anderes drauf. In unserem Fall nehmen wir keinerlei Einfluss auf die Programmgestaltung von Micha und Lea. Die machen also völlig frei das, was sie für sich und ihren Verlag für richtig halten. Wir nehmen nur in Diskussionen, wie Gesellschafter das zu tun, Einfluss auf geschäftliche Dinge, also wenn es um größere Investitionen geht, wenn es um die Abstimmung eines Rahmens geht, Budgets etc., dann kommen wir der Rolle nach, die jeder Gesellschafter in so ein Unternehmen hat. Ansonsten sind die beiden völlig frei, wir sind freundschaftlich verbunden, freuen uns darüber, dass sie so schnell so erfolgreich geworden sind. Und sind sehr gespannt darauf, was da alles noch kommen mag.
Ich möchte mich jetzt hier nicht schon wieder als Jo Cups Fangirl outen. Es tut mir total leid, aber ich finde den wirklich einfach absolut großartig. Und ich finde es so toll. Und ich finde, bei ihm merkt man so krass die perfekte Mischung aus. Also man hört, wenn er redet auch, der ist ein Geschäftsmann. Der hat auch das Geschäftliche im Sinn. Der will, dass sein Unternehmen erfolgreich ist. Der will, dass Ultraverse Geld macht, was auch absolut verständlich und absolut legitim ist und ja auch richtig. Ich meine, da sind ganz viele Mitarbeitende, die bezahlt werden müssen und das Unternehmen soll ja auch wachsen und noch mehr Mangas nach Deutschland bringen und natürlich möchte man mehr Geld mitverdienen. So funktioniert Kapitalismus, herzlich willkommen. Aber ich finde das Tolle an ihm, dass er nicht einfach nur Geschäftsmann ist und auf maximalen Profit aus ist und wo können wir hier noch was biegen und wo können wir an der Papierqualität sparen und die Preise noch erhöhen und an den Übersetzungen, whatever, kannst ja an 20 Millionen Enden sparen, um das maximale Geld rauszupressen, sondern das er nicht nur Geschäftsmann ist, sondern auch einfach mit Herzblut dabei ist, diesen Bereich liebt, dass der Manga und Anime beziehungsweise Comics allgemein einfach unfassbar liebt und dann sagt, nee, hier, da sind Lea und Micha, die total leidenschaftlich dabei sind, die schon bei Manga Kult waren und jetzt hier nochmal einen neuen Verlag eröffnen wollen und die wollen richtig toll auch Comics oder Webtoons dann nach Deutschland bringen Und ich unterstütze die einfach. Und wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so fangirlen, aber ich finde das einfach richtig toll von dem.
Ich kann dir da nur zustimmen. Großen Respekt an Jokaps und an Ultraverse, dass die das so gemacht haben. Also weil es ist halt nicht selbstverständlich, dass du halt deine Konkurrenz unterstützt, weil du könntest ja auch die Webtoons selber machen, aber da hat er ja vollkommen recht. Und es gibt so viele gute Webtoons, die Potenzial haben, in Deutschland erfolgreich zu werden, die man sich hier dann als Buchversion wünschen würde. Und dass man dann durch die Investitionen in beiden halt ermöglicht, über Papertoons halt wirklich auch High Quality abzuliefern. Also, dass die das so machen können, wie sie dahinter stehen mit den eigenen Layouts. Also, dass sie so viel Liebe ins Detail halt einfach reinstecken und nicht nur nach Masse und hier und da und immer mal raus. Weil man kann den Webtoon-Markt halt auch kaputt machen, ne? Also, wenn das jetzt einfach nur, oh, wir sehen hier gerade das schnelle Geld und alles wird hier so dahin geramscht, dann kann das auch ruckzuck sein, dass die Leute ganz schnell wieder davon ab sind und sagen, nee, lese ich doch lieber online. Guckt euch mal hier die Scheiße an, die hier verkauft wird. Also so ähnlich wie vielleicht mit irgendwie Live-Action-Serien. Die haben es ja auch früher mal versucht und die sind alle richtig durchgefallen. Und das ist ja so ganz neu, dass halt auf einmal so Live-Action-Serien zu Manga-Vorlagen wieder gut gemacht sind, dass man die sich auch angucken kann. Dass jetzt Papertoons mit so viel Leidenschaft das wirklich durchzieht. Und dass Ultraverse die da halt so unterstützt, finde ich großartig. Und Ultraverse hat ja auch selber von den Webtoons, die sie machen, jetzt, sie machen die Layouts nicht selber, aber die Webtoons, die sie nach Deutschland holen, die sind ja auch gut ausgewählt. Also bis auf Killing Stalking, aber das ist ja das allererste gewesen. Aber alle anderen sind ja von den Layouts und von der Qualität, das ist ja alles top. Und deswegen finde ich toll, dass sie da so zusammenarbeiten, dass dann halt auch wirklich verlagsübergreifend so freundschaftliche Geschäftsbeziehungen halt irgendwie entstehen und dass man halt auch die Arbeit der Kollegen halt wertschätzt und das halt auch schon, zum Beispiel bei Manga-Kult wurde am Anfang ja auch so ein bisschen belächelt, so, hör, die mit ihren Großformaten und sowas, sollen die mal lieber auch Kleinformate bringen und, aber es hat sich ja durchgesetzt, also Manga-Kult ist ja auch sehr erfolgreich geworden, auch mit dieser Titelauswahl und die haben auch ihre Nische auf dem deutschen Markt gefunden, weil sie zum Beispiel ja auch Meister darin sind, geile Neuauflagen rauszubringen, also zum Beispiel Blade of the Immortal, Rigvida, Ganz, jetzt bringen sie Yu Yu Hakusho nicht als Neuauflage, aber halt sowas, was man halt dann auch mal endlich in Deutschland braucht. Also deswegen, Manga-Kult hat sich gemacht und Micha und Lea haben ja schon mal gezeigt, dass die halt ein Händchen dafür haben. Und jetzt bin ich halt umso gespannter natürlich bei Papertoons, weil da natürlich auch diese Lizenzauswahl ist halt entscheidend, aber auch die Qualität, die sie abliefern. Und dafür braucht man Startkapital, weil dieses allein diesen Verlag aufbauen, man muss ja bei so viel Geld in Vorkasse treten. Man muss die Lizenzen bezahlen, man muss die Bücher erstmal drucken, man arbeitet erstmal monatelang praktisch umsonst, aber man hat dann schon die Kredite am Laufen und sowas, wo man halt schon Zinsen und alles für bezahlen muss. Und deswegen, wenn Ultraverse sagt, hier, uns geht's gerade super, wir haben Geld auf der hohen Kante liegen, was wir investieren können, richtig genial.
Also vielleicht möchte ich es auch einfach nur glauben, aber ich glaube wirklich, dass sich Qualität am Ende immer mehr durchsetzt. Und wenn du einfach merkst, dass da Leute im Verlag mit Liebe dabei sind und also ich bin mir auch zu 1000% sicher, dass nicht nur bei Ultraverse und Papertoons, dass bei allen Verlagen Leute arbeiten, vielleicht nicht nur, aber sehr viele, die einfach Manga und Anime, Webtoons, Comics allgemein total lieben und mit so viel Leidenschaft dabei sind und da auch wirklich ganz viel Mühe und Arbeit reinstecken. Dann sind es natürlich nochmal Rahmenbedingungen, die unterschiedliche Verlage irgendwie bieten, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, dass wenn eine richtig gute Qualität dahinter steckt, da viel Arbeit drin steckt und das Leute gemacht haben, die diese Szene, die Community verstehen und was die Leute haben wollen, was gefällt, was gut ankommt, dann ist es immer ein besseres Produkt und hat auch auf lange Sicht einfach mehr Erfolg, glaube ich. Obwohl, ich kann das nicht vergessen, was du mir gerade gesagt hast, Verena, dass The Pawn's Revenge. Ich habe das Gefühl, das sind unsere Beispiele, die kommen jetzt in jeder Folge vor. I'm sorry, ab der nächsten sprechen wir nicht mehr darüber, versprochen. Aber ich kann nicht mehr anziehen, dass das so voll die mega krass erfolgreiche Serie ist. Also sagen wir, entweder hast du High Quality oder Pimmel.
Ja, es ist einfach und dann 35.000 verkaufte Exemplare oder was laut Manga Passion von The Pawn's Revenge schon in Deutschland. Das sind irgendwie 7.000 pro Band.
Wahnsinn.
Es ist krass. Und wenn man dann überlegt, also die Webcomic-Auflagen, die müssen auch gar nicht so hoch sein wie eine erfolgreiche Manga-Auflage, weil sie die Dinger ja für 16, 18 Euro verkaufen. Und da haben die auch mit 35.000 verkauften Exemplaren schon sehr viel Geld verdient. Und ich komme da nicht drauf klar, dass die für fucking 57 Kapitel brauchen die 10 Bände bei Hayabusa. 10 fucking Bände für lausige 57 Kapitel. Bei jetzt habe ich Sweet Bite Marks gelesen. Im ersten Band waren, also es ist wieder ein anderer Anbieter, da waren über 20 Kapitel drin. Bei Kirschblüten sind über 20 Kapitel drin. Bei Aria oder was sind 15 Kapitel drin. Also selbst wenn das nur 15 sind, bei The Pawn's Revenge hättest du 4 Bände und du wärst fertig mit deinen 57 Kapiteln. Ich komme da nicht drauf klar, dass die Leute das kaufen. Nur weil es unzensiert ist. Ja, und ja, die Typen sehen halt gut aus, ich weiß.
Ich bin ja leider auch einer davon, I'm sorry.
Also auch Ultraverse und Papertoons, die haben auch unzensierte Boys-Love-Geschichten, wo es heiß zur Sache geht.
Ja, da kann man, der Typ ist schon
mehr,
sehr hot.
Da kriegt man aber mehr fürs Geld. Ja, dann liest Red Sand.
Das habe ich auch. Ich kaufe eigentlich fast alles, was unzensiert ist. Aber ich muss schon sagen, The Pawn's Revenge, der Typ ist schon besonders hot, muss ich sagen. Aber Red Sand freue ich mich auch auf den zweiten Band, der ja jetzt schon Ewigkeiten verschoben wurde. Der sollte doch schon längst rauskommen, oder? Oder der erste Band ist doch im Juni. Der ist doch zu Animagic, als wir da waren,
ja, ist der
doch rausgekommen.
Ja, der ist richtig.
Ne?
Aber der ist, glaube ich, noch nicht so weit von der Geschichte her. Und das Problem ist halt auch wieder, wenn Papertoons das Layout selber macht, dann können die alle 2 Monate in Band bringen. Wenn man das Layout in Korea machen lässt, dann muss man warten, bis die Koreaner soweit sind. Und da kann es auch mal vorkommen, dass die gar nicht so Prioritäten darauf legen. Vor allem, die haben auch überhaupt kein Gefühl. Für die ist ja Europa, Frankreich, Italien, Deutschland, das ist ja alles das Gleiche. Also, wie Lea mal erzählt hat, wenn die so sagen, ja, in Italien ist ja jetzt schon die Lizenz, dann hat es Europa doch schon so ungefähr. Europäische Landkarte ist irgendwie alles Europa, alles das Gleiche. Auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus. Wir sind halt darauf angewiesen, dass Korea die Bücher macht, wenn die das Layout machen. Und da kann es auch mal passieren, dass die nicht so Wert drauf legen oder es nicht so eilig damit haben und dass es mal einfach nicht weitergeht. Das ist Ultraverse mit Adelaide passiert. Es sind wohl 5 Bände, die man bräuchte und die haben nach Band 3 haben die aufgehört, die Printversion fortzusetzen. Ultraverse hat zwar lizenziert, aber es ist denen halt teilweise nicht so wichtig. Und wir haben ja schon mal gehört, dass der Printmarkt in Korea nicht so hohe Prioritäten hat und dass sie auch erst gar nicht richtig verstanden haben, dass wir in Deutschland noch geprintete Bücher haben wollen. Und folglich ist man halt auch teilweise bei den Lizenzen, die denen jetzt nicht so wichtig sind, kann es auch mal passieren, dass du erstmal ein paar Monate doof aus der Wäsche guckst und dass die halt einfach die Layouts da nicht weiter produzieren. Und dann geht es bei uns halt auch nicht weiter. Und wenn wir aber die Layouts in Deutschland selber machen, dann haben wir es ja selber in der Hand. Und wenn der Verlag gut läuft und da auch von den Büchern kein Rückstau oder sowas entsteht, dann bekommen wir hier zuverlässig alle 2 Monate den neuesten Band, bis die Serie abgeschlossen ist. Und das ist ja perfekt, weil es uns überlassen ist und nicht einem fremden Markt, der für den deutschen Markt noch nicht so das Gefühl halt hat.
Moin, mein Name ist Mondbogen und ich lese Manga seit 23 Jahren. Ich freue mich sehr, die Dorfbibliothek hier ein bisschen unterstützen zu können, nämlich eine kleine Manga-Sammlung aufzubauen, denn ich finde, Manga haben einfach einen großen Bildungswert und jeder sollte Zugang dazu haben. Liebe Grüße!
So, Mike, übrigens, ich frage mich ja immer, weil du bist ja so Sherlock-begeistert.
Ja.
Was ist denn bei dir, hast du mitbekommen, dass es Moriarty the Patriot, eine Manga-Reihe bei Carlsen gibt, die auch in diesem Sherlock-Universum spielt?
Ja, oh mein fucking Gott, ich habe ein paar Bände davon hier, ich glaube 1-4 und 9 oder irgendwie so. Und ich habe den ersten Band, da habe ich noch in meiner alten Wohnung gelebt, also ich würde mal sagen, das ist vor 3-4 Jahren oder irgendwie so, habe ich mal angelesen. Und das war frisch, nachdem ich diese Sherlock-Serie auf Netflix geguckt habe. Und darauf basiert ja auch der Manga, den Carlsen rausgebracht hat, Sherlock. Und den habe ich auch gelesen und den fand ich so unfassbar gut. Richtig geil. Und dann habe ich danach nämlich direkt Moriarty gelesen, weil das frisch rauskam. Und ich hatte halt mit was gerechnet, was irgendwie an diese Serie anknüpft und was so von der Storyline und auch von den Zeichnungen vielleicht ein bisschen in diese Richtung geht, aber es war das komplette Gegenteil. Es ist ja so ein sehr klassischer Manga-Zeichenstil jetzt und deswegen war ich total enttäuscht, weil meine Erwartungen ganz anders waren und dann habe ich nie weiter gelesen als irgendwie die Hälfte vom ersten Band und jetzt steht die Serie bei mir.
Also ich habe jetzt letztens mit Mel zusammen den ersten Schuber gelesen, also Mel von Mel's Manga World, weil sie halt bis Band 10 hat und dann haben wir uns zum Body Read verabredet und wir haben es total gefeiert. Ja. Das war richtig, richtig gut. Also die komplette Serie, die soll 19 Bände bekommen und der 19. Band müsste jetzt auch, glaube ich, im Mai 24 oder so erscheinen. Und dann ist das irgendwie abgeschlossen, aber es geht noch weiter in Japan. Also dass die dann nochmal die Serie fortsetzen. Und dann hast du es genau falsch gemacht, weil Der erste Band erzählt nämlich, also es Moriarty, James Moriarty besteht aus drei Personen. Also das sind irgendwie drei Brüder. Dieser eine auf dem ersten Cover. Und der ist aber kein Adliger, sondern der ist in ärmlichen Verhältnissen zusammen mit seinem kleinen Bruder aufgewachsen. Und die wurden von den Moriartys, wurden sie halt adoptiert. Und dann gab es ein großes Unglück, bei dem im Prinzip fast die ganze Familie ums Leben gekommen ist. Und der von dem ersten Cover hat halt dann die Identität des adligen leiblichen Kindes halt angenommen, weil die Eltern waren halt tot und der leibliche Sohn war auch tot und dann hat er dessen Identität angenommen. Aber die haben schon die ganze Zeit halt das Bedürfnis, England zu verändern, weil England ist halt durchtrieben. Also der Adel ist halt korrupt, der Bevölkerung geht es schlecht. Es gibt so viele widerliche Adlige, die einfach menschenverachtende Verbrechen begehen. Und es sind dann jetzt drei Moriarty-Brüder, die haben sich das im Prinzip zum Ziel gesetzt, die Welt umzumodeln, indem sie halt immer wieder Verbrechen initiieren, bei denen aber praktisch sehr schlechte Menschen, die auch Menschen umgebracht haben, die halt dann die Mordopfer sind. Aber in so einer großen Inszenierung, sodass halt auch die Umgebung halt darauf aufmerksam wird, dass halt die Taten im Prinzip während des Mordes aufgedeckt werden. Da gab es zum Beispiel eine Szene, das spielte auf so einem Schiff. Das war nämlich auch praktisch der Fall, bei dem Sherlock Holmes das erste Mal mit dazu gekommen ist. Moriarty, der jetzt der Haupt-Moriarty vom ersten Cover, auf Sherlock Holmes getroffen ist, der hatte nämlich dann auf so einem Schiff, war irgendwie auch so ein verbrecherischer Adliger, der so eine Art, ich weiß nicht, hat er eine Menschenjagd oder sowas gemacht, also dass die so Straßenkinder nehmen oder Straßenmenschen und die dann halt auf ihrem privaten Anwesen halt einfach zu Tode jagen. So, sowas in die Richtung. Das sind halt die Art von Verbrechen, die Adligen da begehen in dieser Serie. Und der hat dann auf jeden Fall jemanden getötet. Und dann hat er aber gedacht, dass der Typ noch leben würde. Und dann wurde es halt so inszeniert, dass er praktisch auf der Bühne diesen Mann noch mal erstochen hat, als der Vorhang hochging. Sodass halt alle so, oh mein Gott, was ist mit dem. Also, dass sie halt richtig schockiert waren. Und so ist dann halt irgendwie aufgeflogen, dass dieser Adlige halt ein totaler Psychopath ist. Und so sind halt, im Prinzip ist die ganze Serie. Also, es kommen immer wieder, kommen auch andere literarische Persönlichkeiten vor, so wie Sherlock Holmes, das ist ja auch eine Literaturfigur. Und dann noch so ein paar andere Persönlichkeiten. Moriarty müsste ja auch eine frei erfundene Person, glaube ich, gewesen sein.
Mhm. Aber literarische Figuren von Sir Arthur Conan Doyle, also dem Autor von Sherlock Holmes, oder allgemein literarische Figuren auch von anderen?
Tatsächlich auch von anderen Franchises so ungefähr, dass man die Namen halt auf jeden Fall verwendet. Im Prinzip haben wir eigentlich immer so verschiedene Fälle, die meistens so über 3 bis 5 Kapitel oder so gehen, die dann auch in sich abgeschlossen sind. Und es war jetzt so zum Buddy-Reader war das halt perfekt geeignet, weil man konnte dann immer so einen Fall lesen, konnte sich darüber austauschen, wie einem der Fall halt gefallen hat, wie einem die Auflösung gefallen hat. Man kann die Charaktere ohne Ende chippen, weil die halt schon alle ziemlich, ziemlich gut aussehen. Und dann halt immer so dieses Figuren-Ranking, welches ist dein Lieblingscharakter? Und dann so, welchen Moriarty-Bruder magst du am liebsten? Da hatten Mel und ich halt einfach so einen etwas anderen Geschmack. Wir finden Sherlock auch sehr cool oder Dr. Watson kommt da natürlich mit vor und.
Aber darf ich mal fragen, das heißt, dieser Moriarty, der in dieser Geschichte vorkommt, der ist nicht inspiriert direkt von dem Moriarty von Sherlock Holmes, also von
ich kenn ihn
aus
nicht.
Der Geschichte. Ach so, okay, ich dachte, du hättest auch diese Netflix-Serie oder so gesehen.
Nee, habe ich nicht, weil eigentlich mag ich Sherlock nicht. Dachte ich bisher. Das ist jetzt meine erste Erfahrung damit. Das heißt, ich weiß nicht, wie einem die Serie gefällt, wenn du halt von dem Franchise schon voreingenommen bist. Dass du halt weißt, okay, Sherlock wurde immer so und so dargestellt oder Dr. Watson ist so dargestellt und Moriarty, der muss so und so aussehen und so handeln. Und das sind seine Motive. Und wenn das sich dann jetzt in der Manga-Adaption so ein bisschen unterscheidet, dann kann ich mir mal vorstellen, dass einige sehr von dem Kopf gestoßen sind, wenn man schon sehr festgefahren ist in diesem Charakterprofil von den und den Charakteren. Ich war dabei ziemlich frei und Mel zum Beispiel, die hat sich richtig gefreut, weil sie ist auch von irgendeiner Sherlock-Serie wohl totaler Fan und wie halt Sherlock dargestellt wurde, fand sie halt, das hat so gut gepasst, also dass der halt auch so ein paar persönliche Problemchen hat, dann ist er ja super ein absoluter Chaos-Mensch, ist er irgendwie von irgendwas abhängig oder sowas in die Richtung, ich bin mir gerade gar nicht so ganz sicher.
Mhm.
Ja. So, und das, so, solche Kernelemente waren wohl halt ähnlich oder halt genau gleich, sodass zumindest Mel als absoluter Sherlock-Fan war sie halt total zufrieden. Und Moriarty, also alle drei Moriartys, die finden wir halt mega cool. Wobei, ja, ist halt immer so die Frage, wer wen am coolsten findet.
Aber ich habe die Kombination von diesen dreien noch nicht so ganz verstanden. Warum gibt es denn jetzt, also das sorgt doch für Verwirrung nur.
Die haben unterschiedliche Vornamen. Die heißen irgendwie Albert James Moriarty, William James Moriarty und Louis James Moriarty. Und dieser Meisterverbrecher, diese fiktive Person, ist hauptsächlich William James Moriarty, weil der halt von denen der intelligenteste ist. Und die anderen beiden folgen ihm halt und stehen auch für seine Ideale und für seine Ziele ein. Aber William ist halt das Brain. So, deswegen denkt er sich diese ganzen komplizierten Fälle halt aus und initiiert das so, dass halt das alles in einem großen Bam halt immer auffliegt und der Mörder halt fällt, ohne dass auch nur ein Pünktchen Verdacht zu seiner Familie fällt. So ist es dann halt immer. Also ich finde, es macht Spaß. Ich war wirklich positiv überrascht. Es ist auch, wenn man es mit Mel zusammen liest, die ist halt totaler Fan von diesem ganzen viktorianischen Zeitalter, also auch so Black Butler und so in die Richtung. Und ich lese halt eigentlich mal so ganz gerne auch in der Zeit, aber dann halt eher so romantischere Geschichten. Und aber ich war auch richtig begeistert. Also habe ich nicht mit gerechnet. Jetzt warten wir noch ab, bis der 19. Band erscheint. Und dann lesen wir, denke ich, im Frühjahr nochmal 11 bis 19.
Aber das heißt, es ist so ein bisschen wie Detektiv Conan, dass man immer in sich abgeschlossene Fälle hat und momentan trotzdem noch so ein bisschen so eine übergeordnete Rahmenhandlung, die immer so ein bisschen vorangetrieben wird.
Es ist ja so, Moriarty ist ja eigentlich ein Verbrecher.
Genau,
und
ja.
Am Anfang hat er halt noch diesen Robin Hood Charakter, weil halt die Leute dann irgendwie so ein bisschen mitbekommen, dass halt so bestimmte mysteriöse Todesfälle von widerlichen Adligen auf seine Kappe halt wohl gehen könnten. Und dann sind das am Anfang diese Gerüchte, ob es ihn halt wirklich gibt. Aber es hat sich tatsächlich mit dem 10. Band hat es sich auch so ein bisschen gewandelt, weil da gab es dann auch tatsächlich Fälle, wo er die Schuld auf sich genommen hat, mit der er praktisch aber an Ansehen verloren hat. Also, dass er nicht mal der rechtschaffende Meisterverbrecher ist, der aber nur Leute, die es verdient haben, praktisch zu Fall bringt. Sondern, dass es dann auf einmal auch aussieht, als würden auf einmal auch unschuldige, normale, arme Bürger praktisch ihm zum Opfer fallen. Es ist aber nicht so gewesen. Aber er hat die Schuld auf sich genommen, um etwas Schlimmeres praktisch abwenden zu können. Und deswegen, er müsste halt, so langsam muss halt dieses Bild des Meisterverbrechers muss halt für die Gesellschaft immer düsterer werden und weil sie halt nicht die hundertprozentige Wahrheit kennen. Und er dann auch Schuld auf sich lädt, wofür er halt nichts kann. Dass er zu dem Meisterverbrecher wird, den man aus Sherlock halt kennt. Und da wird er eher wie so ein, wie wird er denn dargestellt? Erklär mich mal auf bei Sherlock.
Sherlock ist ja einfach so ein unfassbar genialer Typ, der so ein super Brain hat und einfach IQ over 9000. Und Moriarty ist das Pendant von Sherlock in Böse in der Serie. Also das ist so der Superverbrecher, der da immer die kriminellen Machenschaften irgendwie abzieht. Und das ist immer zwischen Sherlock und ihm so ein Bitchfight. Wer ist jetzt schlauer, wer ist intelligenter, schafft Moriarty es, seine Pläne da durchzuziehen oder schafft Sherlock eher da irgendwie hinterzukommen? Und ich glaube, bei Moriarty wird mehr dargestellt, dem geht es gar nicht so sehr um die Verbrechen an sich, sondern um das Spiel, dass er in Sherlock endlich jemanden hat, der ihm ein genialer Gegenspieler ist. Wie ich das jetzt in der Serie Moriarty verstehe, ist es ja mehr so, dass er eigentlich so ein gutherziger Mensch ist, der eigentlich was Gutes erreichen will, aber dann nach und nach in diese Verbrecherrolle gedrängt wird. Aber ist er da auch so ein hyper, mega, super intelligenter?
Auch noch nicht mal so richtig. Es ist auf jeden Fall die gleiche Parallele, dass Sherlock und Moriarty halt auch wirklich vom Intellekt absolute Konkurrenten sind. Und Sherlock hat Moriarty auch schon im Verdacht, dass er der Superverbrecher sein könnte. Moriarty ist aber nicht so, dass er in diesen Sumpf des Verbrechens fällt. Es wirkt momentan noch alles, dass es alles immer noch geplant ist, also dass er noch alles unter Kontrolle hat. So wirkt es halt gerade, aber es ist sein Masterplan tatsächlich. Da hat er so eine Parallele zur französischen Revolution halt irgendwie gezogen. Nicht spoiler so viel. Nein, stopp, das spreche ich nicht weiter aus.
Also du hast mich auf jeden Fall jetzt sehr inspiriert, diese Serie doch mal wieder an mein Bett zu legen.
will die Minute einfach dafür nutzen, einfach mal Danke zu sagen. Es ist einfach so, so toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ich höre auch gerade die ganzen alten Otaku-Folgen, sei es die Pimmelsuppe oder sonst was. Es ist einfach immer so unterhaltsam und es ist so cool zu sehen, wie sich eure Meinung mittlerweile vielleicht sogar geändert hat. Und ich wollte, wie gesagt, einfach mal Danke sagen für die Zeit und die Mühe, die ihr rein investiert. Und dass ich euch auf der Dokumi einfach persönlich treffen durfte, dass wir da rumgelaufen sind. Es ist einfach wunderschön und macht weiter so. Ihr seid wundervolle Menschen.
Okay, Party Peoples, that was it mit dieser Folge. Wenn es euch Spaß gemacht habt und ihr auch Lust habt, euch irgendwie zu beteiligen, dann schickt mir super gerne eine Sprachnachricht auf Instagram mit einem Thema eurer Wahl, damit ihr in einer der nächsten Folgen dann möglicherweise auch gerne vorkommen könnt. Und ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr dann Mitte Dezember in der letzten Folge 2023 und möglicherweise ja auch der letzten Otaku-Folge überhaupt, denn wir haben ja noch gar nicht gesagt, ob wir weitermachen. Beim Comeback haben wir ja gesagt, wir machen erstmal bis Ende Dezember. And then let's see. Also, wenn das nicht Grund genug ist, in der nächsten Folge einzuschalten. Okay, bis dann, ihr Lieben. Tschüss.
Ciao.